Moin, liebe Studis. Hey, hier kommt wieder eine Podcast-Folge zur Prüfungsvorbereitung. Und zwar ist es wieder der erste Teil von einem Doppelpack. Diesmal geht es um Beispielfragen und ich mache separate Folgen für Algebra 1 und Algebra 2. Jeweils mit drei Workshop-Aufgaben. Die habe ich also rausgesucht aus der Aufgabensammlung, die ich zum Workshop reingestellt habe in StudIP. Wenn Sie Lust haben, dann gucken Sie, da finden Sie bestimmt noch mehr Inspirationen für andere kleine Aufgaben von einer ähnlichen Art. Die Idee bei diesen Aufgaben ist immer, dass da zwar was Konkretes gefragt wird, aber dass man dann eben über die Antwort und über Rückfragen auch auf andere Themen kommen kann, denn das ist typisch für Prüfungsfragen. Und, Moment, ich habe heute noch nicht so viel gesprochen. Wir fangen an mit der Algebra 1, mit drei Workshop-Aufgaben, wie schon angekündigt. Und die erste ist, was sind die ganzzahligen Teiler von 2 hoch 5 mal 3 hoch 3? Und welche GGT haben diese Zahl, also die ich gerade vorgelesen habe, und die Zahl 5760 im Ring Z? Da hören Sie mich jetzt nebenbei ein bisschen schreiben. Ich mache mir nämlich Notizen, um so ein bisschen nachzuahmen, wie das in der Prüfung wäre, wenn man mir jetzt diese Frage stellen würde. Dann würde ich ja auch erstmal mir Sachen aufschreiben, mir ein paar Notizen machen und dann wahrscheinlich beim Schreiben reden. Sie müssen das nicht machen. Es ist total unterschiedlich, wie Studis in den Prüfungen damit umgehen, was zu schreiben oder auch nicht zu schreiben. Und da bitte ich Sie einfach zu üben, was für Sie gut funktioniert. Manche schreiben viel und reden dabei, manche schreiben erst ein bisschen und erzählen dann, manche sprechen völlig frei und schreiben nie irgendwas auf und alles ist in Ordnung. Okay, erste Frage. Was sind die ganzzahligen Teiler von 2 hoch 5 mal 3 hoch 3? Da verwende ich jetzt, dass z ein faktorieller Ring ist. Das heißt also, dass die Zerlegung von der Zahl 2 hoch 5 mal 3 hoch 3 in irreduzible Elemente und Einheiten quasi schon dasteht. In anderen Worten, gibt es keine anderen irreduziblen Elemente außer 2 und minus 2 und 3 und minus 3, die diese Zahl teilen. Wenn ich also jetzt nach Teilern suche, dann reicht es, wenn ich mich auf Zahlen konzentriere, bei denen die einzigen irreduziblen Teiler eben auch 2 und minus 2, 3 und minus 3 sind, mit Vielfachheiten, also mit Exponenten dran, die höchstens so groß sein können, wie die, die hier dran stehen, also die 5 bei der 2 und die 3 bei der 3. Dann kann ich also systematisch durchgehen. Ich habe alle Zahlen der Form 2 hoch n meinetwegen mal 3 hoch m, wobei n und m natürliche Zahlen sind oder 0. N ist höchstens 5 und m ist höchstens 3. Und all diese Kombinationen mit allen möglichen n und m, mit den Einschränkungen, die ich gerade gesagt habe, führen zu Teilern von 2 hoch 5 mal 3 hoch 3. Die Einheiten bekomme ich, indem ich, Moment, und dann muss ich noch erlauben, dass davor ein minus 1 hoch l steht und l ist 1 oder 2. Moment, da schreibe ich jetzt doch mal was auf. Denn die negativen, also die additiven Inversen von Teilern sind ja auch Teiler. Zum Beispiel ist 2 ein Teiler von dieser Zahl, aber minus 2 auch. Und deswegen brauche ich noch diesen Vorfaktor. Und so kann ich das dann systematisch machen. Zum Beispiel ist die Zahl minus 2 mal 3 ein Teiler. Und das ist dann der Fall l gleich 1, n gleich 1 und m gleich 1. Aber 2 hoch 5 mal 3 hoch 3 ist selber auch ein Teiler von sich. Und das ist dann der Fall l gleich 2, n gleich 5 und m gleich 3. Und so kann man weitermachen. Alle Teiler dieser Zahl sehen so aus und der Grund ist, dass z ein faktorieller Ring ist und man die Teiler deswegen so ablesen kann. Da könnte man jetzt noch mehr argumentieren, also indem man sagt, naja, bei einem Teiler von dieser Zahl muss man in der Faktorisierung in Einheiten und irreduzible Elemente sehen oder kann man nur Elemente sehen, die in der Zerlegung von 2 hoch 5 mal 3 hoch 3 vorkommen und so weiter. Das heißt, man kann das alles noch genauer ausführen und vielleicht frage ich da auch noch genauer nach. Aber das war jetzt schon für eine Prüfung vergleichsweise ausführlich. Wichtig ist immer die Einheiten mitzudenken. Da komme ich gleich noch zu Lesezeichen. Da ist nämlich eine Anschlussfrage möglich. Aber okay, jetzt gucken wir erstmal, was für GGT diese Zahl und 5760 haben. Und da ich jetzt auf den ersten Blick keine Primfaktorzerlegung für 5760 sehe, überlege ich mir eine. Da steckt offensichtlich eine 10 drin. Also habe ich 10 mal 576, das heißt, ich sehe schon mal die Primteiler 2 und 5. Dann checke ich kurz, 576 ist natürlich gerade, aber ich gucke kurz, ob die Zahl auch durch 3 teilbar ist. Da würde ich sagen, ja, denn die Quersumme ist 18, das ist durch 3 teilbar. Also kann ich ja mal gucken, ob ich im Kopf 576 durch 6 hinkriege. Ja, 600 ist 100 mal 6, die Differenz ist 24. Das ist 4 mal 6, also würde ich mal sagen 96 mal 6. Das könnte ich jetzt noch kurz nachrechnen, ob das stimmt. 90 mal 5, ja, okay. 96 mal 6 sind 576. Jetzt kann ich also zusammenpuzzeln. 10 mal 96 mal 6. Und 96 ist jetzt schon ein bisschen zugänglicher. Das ist nämlich auch nochmal durch 6 teilbar, oder? 60, 36, ja, das ist 16. Also habe ich jetzt 10 mal 16 mal 6 mal 6. Und jetzt kriege ich eine Primfaktorzerlegung hin, denke ich. Ich würde sagen, eine 2 von vorne von der 10. 16 ist 2 hoch 4, also habe ich jetzt schon 2 hoch 5. Dann nochmal von der 6, dann nochmal von der 6, also 2 hoch 7. Mal, dann habe ich eine 3 und noch eine 3 von den beiden 6, also 3 Quadrat. Und dann habe ich noch eine 5 von der 10. Nochmal nachgucken, ob die Fehlfachheiten stimmen. 5 steckt einmal drin, 3 steckt zweimal drin und dann noch die ganzen 2. Ich denke, das stimmt. Und jetzt vergleiche ich die beiden Primfaktorzerlegungen und kann mit der Vielfachheit argumentieren und GGTs finden. Das kommt in der Übungsserie vor. So kann ich jetzt sehen, dass 2 hoch 5 mal 3 Quadrat ein GGT ist und der andere GGT ist dann minus diese Zahl, in Z jedenfalls. Ich könnte auch mit dem euklidischen Algorithmus loslegen, aber dazu müsste ich erstmal 2 hoch 5 mal 3 hoch 3 ausrechnen. Dazu habe ich gerade keine Lust. Ich würde also argumentieren, Z ist faktoriell. Ich kann mit der Primfaktorzerlegung und Vielfachheiten argumentieren und kann so ein GGT finden. Und jetzt wäre eine total natürliche nächste Prüfungsfrage, naja, wenn ich nochmal auf diese Zahl zurückkomme, 2 hoch 5 mal 3 hoch 3, was ändert sich denn, wenn ich jetzt nicht nach Teilern in Z frage, sondern nach Teilern in ZI? Würde ich da genauso argumentieren oder anders? Und mit noch ein bisschen mehr Wissen aus der Vorlesung kann man dann argumentieren, dass die Primfaktorzerlegung oder Zerlegung in irreduziblen Einheiten sich im Ring ZI ein bisschen verändert. Denn die 3 bleibt dort irreduzibel, aber die 2 nicht. Wir haben schon mal gesehen, dass man 2 schreiben kann als 1 plus i mal 1 minus i. Und das heißt, dass dann, wenn wir in ZI faktorisieren, wir da eine etwas andere Zerlegung stehen haben und dementsprechend finden wir auch noch mehr und andere Teiler. Das führe ich jetzt nicht aus, aber das wäre so eine weiterführende Frage in der Prüfung. Und dann könnte man sehr schön zum Ring ZI gehen und ein bisschen über diesen Ring reden und von da aus dann weiter. Nächste Aufgabe. Was haben Faktorringe von Z gemeinsam und was sind Unterschiede? Das ist jetzt ein bisschen abstrakter, aber konkret genug in dem Sinne, dass man über den konkreten Ring Z redet. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich anfangen mit, naja, Z ist ein kommutativer Ring mit 1. Das heißt, egal welches Ideal ich da jetzt betrachte und dann den dazugehörigen Faktorring, der Faktorring ist auf jeden Fall auch kommutativ und hat auch ein 1-Element. Und dann werde ich bestimmt gefragt, was das 1-Element ist. Und dann schreibe ich also jetzt was auf, sagen wir mal n ist eine natürliche Zahl und n mal z ist jetzt das Ideal, das ich rausfaktorisiere. Dann habe ich also z modulo n mal z und das 1-Element da drin ist dann immer n mal z plus 1. Und dann werde ich wahrscheinlich noch nach 0 gefragt, also sage ich noch dazu n mal z oder auch n mal z plus 0, was das gleiche ist, ist das 0-Element. Und dann könnte ich zum Beispiel weitermachen mit, naja, die beiden Unterschiede oder die Hauptunterschiede sind, dass diese Faktorringe manchmal Körper sind und manchmal nicht, und wenn sie keine Körper sind, dann sind sie noch nicht mal nullteilerfrei. Und als Beispiel könnte ich nehmen z modulo 3 mal z und z modulo 4 mal z. Und dann kann ich da die Unterschiede erklären, kann erklären, wie man auf Nullteiler kommt und so. Wenn ich es ein bisschen spannender machen möchte, dann nehme ich halt z modulo 10 mal z und z modulo 11 mal z oder so. Aber auf jeden Fall kann ich da ganz gut zeigen, was passiert, wenn n eine Primzahl ist oder eben nicht. Und ich kann erklären, wie man Nullteiler findet und dann habe ich da schon so ein bisschen was gezeigt, was ich weiß. Und dann kann man von da aus weiter gucken. Zur dritten Frage. Welche Einheiten haben die Ringe Z und ZI jeweils? Und warum sind das alle? Oh, da sehe ich auch schon wieder weiterführende Fragen, aber bleiben wir erstmal kurz da. Da kann ich jetzt kurz antworten. Z hat die Einheiten 1 und minus 1 und ZI hat die Einheiten 1, minus 1, i und minus i. Und genau diese. Jetzt wurde aber ja auch noch gefragt, warum sind das alle? Und jetzt wird es interessant. In Z könnte ich irgendwie sagen, ja, Einheiten sind ja Teiler vom 1-Element und in Z müssen das ganzzahlige Teiler sein und das sind halt nur 1 und minus 1, denn das 1-Element von Z ist ja die Zahl 1 und dann weiß ich aus der Schule irgendwie so. Ja, man könnte aber auch anders argumentieren und das Argument ist dann eins, was man übertragen kann auf noch andere euklidische Ringe. vielleicht. Also jedenfalls mindestens noch auf einen, der mir einfällt. Und zwar könnte man mit der Norm argumentieren. Wir haben hier zwei euklidische Ringe, Z und ZI. Und man kann mit der Normfunktion argumentieren, wann etwas eine Einheit ist und dementsprechend, wie man Einheiten finden kann. Und das mache ich jetzt mal für Z. Ich behaupte, dass die Einheiten in Z genau die Elemente sind, bei denen der Wert der Normfunktion 1 ist. Bei Z heißt es also, der Betrag ist 1. Und das sind dann genau 1 und minus 1. Und man kann argumentieren mit der Multiplikativität oder mit der Verträglichkeit der Normfunktion mit der Multiplikation. So, das heißt, wir überlegen uns, die Betragsfunktion verträgt sich mit der Multiplikation. Das wissen wir. Dann kann man sich überlegen, Teiler von 1 haben dann ja eine Norm, die die 1 teilt. Und wenn also etwas Norm 1, also wenn, also und 1 hat die Norm 1, das heißt, wenn etwas eine Einheit ist, dann muss die Norm 1 sein. Und die einzigen beiden Elemente in Z mit der Norm 1, also mit Betrag 1, sind 1 und minus 1. Das Argument kann ich nämlich auf ZI übertragen. Da kennen wir die Normfunktion. Wir berechnen den Normwert, und ich meine jetzt immer die euklidische Normfunktion, die wir für ZI kennen. Da berechnen wir den Normwert, indem wir den Realteil quadrieren und den Imaginärteil quadrieren und dann die Summe bilden. Und auch da kann man wieder zeigen, dass sich das mit der Multiplikation verträgt. Und deswegen sind auch hier wieder die Einheiten genau die Elemente mit Normwert 1. Gleiches Argument wie vorher. Die Norm verträgt sich mit der Multiplikation. 1 hat Normwert 1. Teiler von 1 müssen deswegen einen Normwert haben, der 1 teilt. Und da wir mit der Norm nach n abbilden, streng genommen sogar wirklich nach n und nicht nach n0, weil ja 0 bei der Normfunktion nicht mit abgebildet wird, dann bekommen wir raus, dass das immer positive Zahlen sind, unsere Normwerte. Wir suchen jetzt also nach Elementen mit Norm 1, denn der einzige Teiler von 1 in n in den natürlichen Zahlen ist 1. Das heißt, Einheiten sind genau die Elemente von Normwert 1. Und wenn wir dann gucken, wie es passieren kann, dass eine ganze gaußsche Zahl Normwert 1 hat, dann müssen wir uns einfach nur eine hinschreiben, die Formel für die Norm einsetzen, also Quadrat vom Realteil plus Quadrat vom Imaginärteil, dann müssen wir gucken, wann da 1 rauskommen kann. Quadrate sind nicht negativ, wir reden hier über ganze Zahlen, also haben wir die Summe von zwei Quadraten von ganzen Zahlen und da soll 1 rauskommen und das geht nur, wenn eins der beiden Quadrate 1 ist und das andere 0 und das führt genau zu diesen vier Möglichkeiten. 1, minus 1, i, minus i. Das Schöne an dem Argument ist, dass man jetzt nicht nur konkret für zwei Ringe gesehen hat, wie man auf die Einheiten kommt, sondern dass man daraus jetzt eine allgemeine Argumentation ableiten kann für alle euklidischen Ringe. Oder zumindest kann man das versuchen. Man könnte jetzt gucken, ob man so ein Argument hinkriegt wie, wenn ich einen euklidischen Ring habe und wenn ich dafür die Normfunktion zeigen kann, erstens, die verträgt sich irgendwie mit der Multiplikation, zweitens, die Einheiten sind genau die Elemente mit Normwert 1, dann kann ich das benutzen, um auf Einheiten zu kommen. Ob das in allen euklidischen Ringen und mit jeder Normfunktion geht, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist so eine Herangehensweise, die bei einigen Ringen sehr gut funktioniert und deswegen erwähne ich die hier einmal. Außerdem kann man dann weitermachen und sowas fragen wie, naja, was für andere Ringe kennen wir denn noch? Na, zum Beispiel Polynomringe, wie sieht es denn da mit den Einheiten aus? Und dann kann man so weitergehen und sich andere Ringe angucken. Wenn ich jetzt in ein paar Wochen nochmal so eine Podcast-Folge machen würde, dann würde ich Fragen aufnehmen zu Polynomringen, einfach weil wir die gerade besprechen. Und dann noch ein bisschen später in der Vorlesung würde ich noch Fragen mit aufnehmen zur Zahlentheorie. Jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ja anhand dieser Beispiele gezeigt, wie man da rangehen kann, sodass Sie auch selber ausprobieren können, ob Sie das hinkriegen. Ob Sie also später bei den ganzen Aufgaben, die Sie kennen, bei den Serien oder im Buch oder später auch bei Workshops oder fragen Sie mich, ob Sie da Aufgaben sehen, die eine ähnliche Qualität haben. Also ein bisschen kleiner und kompakter, aber so, dass wenn man anfängt, die Aufgabe zu besprechen, man automatisch gut auf andere Themen kommt. Sowas sind immer gut geeignete Prüfungsfragen. Ich hoffe, dass Ihnen das weitergeholfen hat und dann hören wir uns ja vielleicht gleich in Teil 2 zur Algebra 2. Bis dann!